Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Während des Nationalsozialismus, während des Holocaust wurden Juden in Europa ermordet und ihr Besitz wurde geraubt, ihre Häuser, ihr Privateigentum. Das geschah in Deutschland, aber auch in besetzten Ländern. In der polnischen Stadt Tarnów zum Beispiel wurden Jüdinnen und Juden im Juni 1942 in einer groß angelegten sogenannten Aussiedlungsaktion ermordet.
Noch während die Aussiedlungsaktion lief, am 16. Juni 1942, reiste Anna K., die ein Mehrfamilienhaus in Tarnów besaß, in die Stadt. Sie selbst wohnte etwas außerhalb. Und während ihre jüdischen Mieterinnen ausgesiedelt wurden, verhandelte sie bereits, zumindest laut eigener Aussage von 1942, mit deutschen SS-Männern, welche Gegenstände sie aus der nunmehr unbewohnten Wohnung, die ihr gehörte, mitnehmen dürfe. Diese Beispiele zeigen, dass einige Polen, die ja selbst Opfer der Besatzung waren, materiell von der Vernichtung der Juden profitierten. Sie übernahmen deren Wohnungen, Läden, Betriebe, Werkzeuge, Kleidung.
Bei uns im Hörsaal geht es heute um das Thema Raub und Holocaust in Europa. Wir haben dazu zwei Vorträge für euch. Im ersten erzählt die Historikerin Agnieszka Wierzchowska an einigen ganz konkreten Beispielen aus der polnischen Stadt Tarnów, was mit dem Eigentum von Jüdinnen und Juden passierte, die verschleppt oder ermordet wurden. In unserem zweiten Vortrag geht es dann um die komplizierte Frage, wie in Polen heute bzw. seit 1989-90 mit dem ehemaligen Privatbesitz von Juden und Jüdinnen umgegangen wird. Agnieszka Wierzchowska erzählt in ihrem Vortrag, wie die sogenannte Aktion Reinhardt in der polnischen Stadt Tarnów durchgeführt wurde und was währenddessen und danach mit dem Besitz der jüdischen Bevölkerung geschah. Die Aktion Reinhardt wurde auch als Aussiedlungsaktion bezeichnet, war aber in Wirklichkeit die systematische Ermordung der Juden und Roma im besetzten Polen durch die Nationalsozialisten. Sie begann im Jahr 1942. Der Titel des Vortrags von Agnieszka Wierzchowska lautet »Wie Nachbarn stahlen. Eine mikrohistorische Studie zur Plünderung jüdischen Eigentums durch die Einheimischen im besetzten Polen«. Sie hat diesen Vortrag gehalten am 20. April 2023 auf dem 54. Historikertag in Leipzig in der Sektion »Raub und Holocaust in Europa – Akteure, Motive und Nachgeschichte«.
Gut, ich fange einfach mitten drin an. Zilla Regenbogen, Alter Schädlisker, Golda Gel, Rosa Feigelblum, Blumer Gastwirt aus Tarnów haben die Shoah nicht überlebt. Ihr Name ist in keinem Jisker-Buch verzeichnet, also den Erinnerungsbüchern über die jüdische Gemeinde aus Tarnów. Sie haben keine Tagebücher hinterlassen, keine Briefe und ihre nächsten Verwandten haben ebenfalls nicht überlebt, sodass sie auch nicht über ihre Existenz erzählen konnten. Die einzigen Spuren ihres Lebens oder Teil ihres Lebens habe ich in den Akten der polnischen Staatsanwaltschaft im Generalgouvernement gefunden. Akten aus dem Jahr 1942, also im besetzten Polen, zu der Zeit, als die Aktion Reinhardt buchstäblich auf den Straßen von Tarnów tobte. Polnische Polizisten ermittelten, wer die Habe von Zilla Regenbogen, Golda Gel, Blumer Gastwirt und anderen gestohlen haben. Diese Akten lagern heute im Stadtarchiv von Tarnów. Und sie sind auch die einzigen Spuren über diesen kleinen Ausschnitt aus dem Leben dieser Menschen. Aber sie zeugen auch von einer beachtlichen Agency im Sinne einer Handlungsmacht, da wo den Jüdinnen und Juden keinerlei Handlungsmacht zugesprochen wurde, beziehungsweise sie von den deutschen Besatzern völlig entmachtet wurden und ihnen die Menschlichkeit abgesprochen wurde. Und diese Akten sind auch Zeugnisse vom Leben, vom Alltag, vom sozialen Gewebe einer Stadtgesellschaft während der Aktion Reinhardt. Aber diese Geschichte muss von Anfang an erzählt werden. Tarnów ist eine mittelgroße Stadt. Sie liegt im Südosten Polens, ungefähr 80 Kilometer östlich von Krakau. Vor dem Krieg lebten da ca. 55.000 Einwohner. Knapp die Hälfte von ihnen, also rund 47%, waren Jüdinnen und Juden und etwas über die Hälfte römisch-katholische Polinnen und Polen. Es gab einige Stadtbezirke, wo hauptsächlich Juden wohnten. Genauso gab es Stadtbezirke, wo hauptsächlich Nicht-Juden wohnten. Aber, und das ist für unseren Kontext wichtig, im Stadtzentrum lebten eigentlich jüdische und nicht-jüdische Nachbarn nah beieinander. Aber die berufliche Stratifizierung war ethnisch gespalten. Kleinhandel, aber auch Handwerk, ebenso wie kleinere Schneidereien, wurden von Juden betrieben. Rund 80% aller Geschäfte in der Stadt Tarnów sollen vor dem Zweiten Weltkrieg von Jüdinnen und Juden betrieben worden sein. Der Kleinhandel war von jüdischen Kleinkrämern geprägt, was während der Zweiten Polnischen Republik Neid und Spannungen erzeugte, und ich werde darauf noch zurückkommen. Am 7. September 1939 marschierte die Wehrmacht in Tarnów ein und die Zivilbevölkerung stand seitdem unter Terror. Allerdings waren Juden und nichtjüdische Polen von Beginn an ungleiche Opfer. Ich werde zu dieser ersten Phase der Zeit in Tarnów, der Shoah, heute nicht sprechen, aber wichtig ist, dass lange Zeit kein Ghetto in Tarnów eingerichtet wurde. Also bis Juni 1942 gab es kein geschlossenes Ghetto in Tarnów. Die große und sehr brutale Zäsur ist der Juni 1942, als die Aktion Reinhard in Tarnów begann. Die Aussiedlungsaktion, natürlich ein Euphemismus für Massenmorden, begann in Tarnów am 11. Juni 1942 und sollte eine Woche andauern. Und in dieser einen Woche wurden rund 12.000 Jüdinnen und Juden Tarnows ermordet. Ungefähr 8.000 wurden nach Belzec transportiert und kamen dort in den Gaskammern um, während rund 4.000, also ungefähr ein Drittel der gesamten Opferzahl dieser einen Woche, an Ort und Stelle erschossen wurde. Das heißt konkret auf dem jüdischen Friedhof, in den umliegenden Wäldern, aber auch auf dem Marktplatz, ganz zentral in Tarnów. Und da der Marktplatz sich auf einer Anhöhe befindet, gibt es Augenzeugenberichte, die darüber sprechen, wie das Blut in Rinnsälen von Marktplatz runterfloss. Und es gab weiterhin kein Ghetto in Tarnów. Das heißt, dass Juden vor den Augen ihrer nichtjüdischen Nachbarn aus ihren Wohnungen gezerrt wurden und sehr häufig mittlerweile von betrunkenen SS-Männern vor ihrer Haustür ermordet wurden. Überlebende berichten, dass die Straßen Tarnows in dieser Woche vom Blut gereinigt werden mussten, dass sich Leichen in den Hauseingängen stapeln und die Vorgärten blutgetränkt waren. Und sofort nach dieser ersten Aussiedlungsaktion am 19. Juni wurde in Tarnów ein geschlossenes Ghetto errichtet. In den nächsten Tagen mussten also Jüdinnen und Juden in dieses designierte Areal umziehen und die schwer traumatisierten Menschen, die gerade die Tötung ihrer Schwestern, Brüder, Mütter, Väter und Kinder miterlebt haben, mussten nun innerhalb weniger Tage ihre Sachen zusammenpacken und in dieses abgegrenzte Areal der Stadt eine neue Bleibe finden. Lassen Sie mich ganz kurz nochmal die Zahlen erwähnen. Am 10. Juni, also bevor die Aussiedlungsaktion begann, lebten rund 30.000 Juden in Tarnów. Zu dem Zeitpunkt, wegen der demografischen Fluktuation am Anfang des Krieges, machten sie vermutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Stadt aus. Während einer Woche wurden 12.000 Jüdinnen und Juden von Deutschen und ihren Helfern ermordet. Das sind rund in einer Woche 40% der jüdischen Bevölkerung von Tarnów. 16.000 Menschen wurden danach ins Ghetto gesperrt, also in ein kleines Areal der Stadt und das ärmste Stadtviertel. Was bedeutet also diese plötzliche Abwesenheit von Juden auf der arischen Seite und was passierte mit ihren Wohnungen, Werkstätten, Mobiliar, Wertsachen? Roman Kolaschinski, ein Zeitzeuge, schrieb in seinen Erinnerungen: Eine Hälfte der lebendigen Stadt ist umgekommen. Nur Häuser blieben. Läden, Werkstätten, Fabriken. Ich beschreibe hier eine Stadt als Beispiel, Tarnów. Aber so ähnlich konnte es in vielen anderen Städten aussehen. Vor dem Krieg lebten in der Zweiten Polnischen Republik 77% aller polnischen Juden in Städten. Dagegen lebten rund 78% der nichtjüdischen polnischen Bevölkerung auf dem Land. Also gerade in Städten wiesen Jüdinnen und Juden einen hohen Anteil aus. In Izbica rund 80%, in Piaski 70%, in Biłgoraj 60%. Die Nutznießer dieser als herrenlos, auch die Sprache, deklarierten Objekte waren vornehmlich natürlich die deutschen Besatzer. Sie profitierten enorm von dem Raub des Eigentums der Ermordeten. Möbel, Kleider, Bilder, kostbare Teppiche, Brokatdecken, Schuhe, Schmuck und auch Geld wurden in ein Sammellager abtransportiert, aber viele bereicherten sich auch persönlich. Und ich hatte die Gelegenheit, mit der Enkelin von Wilhelm Rommelmann, dem Gestapo-Mann in Tarnów, zu sprechen, die sich daran noch erinnern konnte, dass sie von ihrer Großmutter Schmuck bekam, das so ganz anders aussah, nämlich orientalisch, Zitat, als das ihrer Freundinnen. Die Historikerin Melanie Hembera spricht daher davon, dass Tarnów ein Eldorado für die deutschen Täter war. Aber die deutsche Zivilverwaltung und die Sicherheitspolizei waren sich natürlich auch der Gefahr bewusst, dass diese verlassenen Sachen auch die Begehrlichkeiten der örtlichen Bevölkerung wecken würden. Cilla Regenbogen überlebte diese erste so blutige Aussiedlungsaktion im Juni 1942 und sie kehrte nach ihr nach Hause zurück. Ihr Vater dagegen hat diese Aussiedlungsaktion nicht überlebt und wurde aus der Wohnung im Erdgeschoss brutal herausgeholt und später ermordet. Aber als Cilla Regenbogen ihr Zuhause betrat, waren die Türen aufgebrochen und die Fenster zerschlagen. Sie und ihre Schwester erfuhren alsbald, dass sie in das Ghetto umziehen müssen. Sie packten am 21. Juni 1942 ihre Koffer, aber weder konnten sie alles auf einmal mitnehmen, noch konnten sie die aufgebrochene Wohnung abschließen. Als sie am Folgetag wiederkamen, waren ein Teil der Sachen bereits verschwunden. Und diese Sachen sind minutiös in den Polizeiakten aufgezählt. Bettwäsche, Tischdecken, Laken, Herrenhemden, Blusen, Kleider, ein Strumpfbinder aus Satin und einiges mehr war entwendet worden. Die Regenbogenschwestern verdächtigten ihre nichtjüdischen Nachbarinnen und Nachbarn und berichteten zunächst der jüdischen Ordnungspolizei, die dann dem Judenrat berichtete. Und der Judenrat wandte sich an die Kriminalpolizei, die Ermittlungen einleitete und die Regenbogenschwestern und die Nachbarn befragte. Die Kriminalpolizei war während der Besatzungszeit unterstand direkt dem Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes in Krakau. Der Leiter und die Stellvertreter waren Deutsche, während die übrigen Beamten nichtjüdische Polen waren. Das heißt, die polnischen Kriminalbeamten aus der Vorkriegszeit wurden aus der polnischen Polizei ausgegliedert, also waren nicht Teil der blauen Polizei, sondern der deutschen Kripo als polnische Kriminalpolizei unterstellt. Und damit waren sie formal der Sicherheitspolizei untergeordnet. In unseren Fällen waren es also polnische Polizisten, die Cilla Regenbogen befragten, in einer Angelegenheit, die formal der polnischen Staatsanwaltschaft im Generalgouvernement unterstand, da am Tatgeschehen keine Deutschen beteiligt waren. Sie befragten Cilla Regenbogen, aber auch die polnischen Nachbarinnen und Nachbarn. Und sie gaben bereitwillig Auskunft, wo sie sich zur Zeit des mutmaßlichen Diebstahls befanden. Im Kino oder bei einer Namenstagsfeier. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber mich erstaunte, dass diese Erklärung plausibel erschien. Nur ein paar Tage nach dieser Aussiedlungsaktion, vielleicht auch während der Aussiedlungsaktion, konnte man sich einen Film im Kino von Tarnów anschauen. Es ist sehr nah am Marktplatz, muss man sagen. Aber das war der Alltag, auch während der Aktion Reinhardt. Den Nachbarn wurde nichts nachgewiesen und die Ermittlungen eingestellt. Cilla Regenbogen überlebte den Krieg nicht und wir wissen nicht, unter welchen Umständen sie gestorben ist. Noch während die Aussiedlungsaktion lief, am 16. Juni 1942, reiste Anna K., die ein Mehrfamilienhaus in Tarnów besaß, in die Stadt. Sie selbst wohnte etwas außerhalb. Und während ihre jüdischen Mieterinnen unter anderem Blumer Gastwirt ausgesiedelt wurden, verhandelte sie bereits, zumindest laut eigener Aussage von 1942, bereits mit deutschen SS-Männern, welche Gegenstände sie aus der nunmehr unbewohnten Wohnung, die ihr gehörte, mitnehmen dürfe. Am Folgetag, also am 17. Juni 1942, kam sie mit einem Pferdewagen, um Kommoden, Stühle, ein Teeservice, ein Tischgedeck, ein Bett zu holen. Doch da war die Tür bereits aufgebrochen und die Nachbarin von oben wurde beschuldigt, die Sachen gestohlen zu haben. Die Eigentümerin erstattete Anzeige und polnische Polizisten ermittelten. Hier waren also es nicht die geschädigten Juden, die den Raub meldeten, sondern es ging vielmehr um eine Konkurrenzsituation zwischen den Nichtjuden, wer berechtigt sei, die Habe der ermordeten Juden an sich zu nehmen. Und obwohl Anna K. in diesen Prozessakten ihre Mieterin, ihre jüdischen Mieterin beim Namen nennt und offensichtlich kannte, ging es in diesen Akten nicht vornehmlich um das Schicksal der betroffenen Juden. Schließlich durchsuchte die polnische Polizei die Privatwohnung der Eigentümerin, also Anna K., die selbst woanders lebte, und stellte fest, dass eine Reihe von Möbelstücken und Gegenständen, die ehemals Juden gehörten, in ihrem Stall untergebracht war. Das Ermittlungsverfahren wurde auch eingestellt. Der Umverteilungsprozess, den die Deutschen durch die Ermordung von Juden in Gang gesetzt hatten, oder der Raub, betraf nicht nur private Wohnungen, sondern bezog sich auch auf Betriebe und Übernahmen von Läden. Zwei nichtjüdische Polen stritten vor Gericht, wer nun das Vorrecht habe, einen Laden eines ausgesiedelten Juden zu übernehmen. Ein anderer Pole hatte bereits den Laden in der Lwowska Straße 20 übernommen, direkt an der Ghetto-Grenze. Der fast 17-jährige Alta Siedliske hat die erste Aktion überlebt, seine Familie nicht, und er wohnte direkt über dem Laden. Er hat seine Flucht sehr gut vorbereitet und besaß bereits falsche Papiere. Durch einen Mauerdurchbruch gelangte er in den Laden und packte Lebensmittel ein, wurde aber von dem neuen polnischen Eigentümer erwischt, der seine Habe verteidigen wollte. Seine Habe, die unlängst erst wegen der Aktion in seinen Besitz gefallen war. Der Eigentümer, der neue Eigentümer, rief die Polizei herbei. Der Junge konnte fliehen, aber all seine Sachen samt dieser teuren polnischen Papiere blieben zurück und sind in den Akten erhalten. Sein weiteres Schicksal ist nicht bekannt und er überlebte den Krieg vermutlich nicht. Diese Beispiele zeigen, dass die nichtjüdischen Polen ihre Rechte an ihrem neuen Besitz aktiv verteidigten. Die Fälle belegen auch, dass einige Polen, die ja selbst Opfer der Besatzung waren, materiell von der Vernichtung der Juden profitierten. Sie übernahmen deren Wohnungen, Läden, Betriebe, Werkzeuge, Kleidung. Nicht alle ethnischen Polen machten mit. Es gab auch Nichtjuden, die nicht in Wohnungen einbrachen. Doch das Ausmaß der hinterlassenen Dinge von der Hälfte der Stadtbevölkerung war immens. Und jeder Mensch, die der Versuchung, sich zu bereichern, trotzte, musste eine ganz bewusste Entscheidung treffen. Im Alltag müssten sich die Menschen ganz pragmatische Fragen stellen. Sollten sie zum Beispiel Möbel, Bettwäsche, Kleidung der verschleppten und ermordeten jüdischen Nachbarn herausholen? Und wenn sie es nicht täten, dann käme ein anderer Nachbar und würde es machen. Oder die Deutschen. Und warum sollten gerade die Deutschen die ganzen Dinge bekommen? Es ging im Alltag der nichtjüdischen polnischen Bevölkerung also auch darum, im Prozess der Umverteilung des jüdischen Besitzes nicht zurückzustehen. Ein Prozess, den die deutschen Besatzer durch die Shoah in den Gang gesetzt haben. Doch die Triebkraft des Wettbewerbs innerhalb der nichtjüdischen Bevölkerung ist in dieser Situation nicht zu unterschätzen. Vor dem Hintergrund der Diskurse der späten 30er Jahre müssen auch antisemitische Vorstellungen der Tarnower Bürger als eine der Handlungsmotive mitgedacht werden. Führt man sich vor Augen, dass die veröffentlichte Meinung in Polen im Allgemeinen, aber auch in Tarnow im Besonderen, bereits vor dem Zweiten Weltkrieg propagierte, dass die ethnisch-polnische Bevölkerung den Kleinhandelssektor in den Städten und, ich zitiere, aus der Vorkriegszeit entjuden sollte, so zeichnete sich nun eine unheilvolle Kontinuität ab. Die antisemitischen Wahrnehmungsmuster aus der Vorkriegszeit, nämlich dass Jüdinnen und Juden ökonomisch privilegiert seien und die Polen sich eigentlich verteidigen mussten, war in den späten 30er Jahren in den Medien der Zweiten Polnischen Republik sehr stark propagiert worden. Wasze Ulice, nasze Kamienice, eure Straßen, unsere Häuser, war ein geflügeltes Sprichwort, also das den Juden in den Mund gelegt wurde, dass sie die ganzen Immobilien besaßen, während den nichtjüdischen Polen nur der Gehsteig blieb. Auch in Tarnów gab es sehr heftige, antisemitisch unterfütterte Auseinandersetzungen darüber, dass Juden sich zu sehr im Stadtraum ausbreiten würden, dass sie den Handel, die Läden und die Marktstände kontrollierten. Und nun müssten sie, so der Diskurs der 30er Jahre, müssten die Polen diesen Wirtschaftssektor, den Handel, die Marktstände, ja im Grunde die Städte wieder übernehmen. Im Krieg kam auf diese sozialen und ethnischen Spannungen der Vorkriegszeit also das vom NS-Besatzungsapparat hergestellte absolute Machtgefälle zwischen ethnischen Polen einerseits und Juden andererseits hinzu. Es überlagerte quasi die bereits vorhandenen ethnischen Spannungen. Ich möchte ganz deutlich sagen, auch die nichtjüdischen Polen waren Opfer des NS-Terrorregimes. Aber sie standen in der von den Deutschen geschaffenen hierarchischen Ordnung immer noch über den nun mit aller Deutlichkeit 42 totgeweihten Juden. Und auf Lokalebene führte dies zu einer sehr malignen sozialen Dynamik. Vielleicht rechnete auch niemand mehr damit, dass Cilla Regenbogen, Alta Siedliska, Bluma Gastwirt und so viele andere, deren Namen wir nicht kennen, damit, dass sie zurückkommen würden. Nichtjuden haben ihre Sachen behalten können und es gab in diesen Fällen, die ich vorgestellt habe, niemanden, der ihnen ihre Verstrickung spiegelte. Aber als eine andere Protagonistin, Cecha Honig, nach dem Krieg nach Tarnów zurückkehrte, wurde sie von der neuen Wohnungsbesitzerin mit den Worten begrüßt: Wie kommt es, dass du noch lebst? Diese Berechnung, dass Juden, die früheren Nachbarn, die Ladenbesitzer, die Wohnungseigentümer, alle sterben werden, nannte die Kulturwissenschaftlerin Elżbieta Janicka Gra o całkowitość zagłady, vielleicht am besten übersetzbar mit Spekulation auf die Totalität der Shoah. Und diese Spekulation auf den Tod der jüdischen Hälfte der Stadt verwüstete die soziale Beschaffenheit der Lokalgesellschaft auf lange Dauer. Bis in die Nachkriegszeit war diese Vorstellung ein wirkmächtiger Faktor auch in der Ausgestaltung der Beziehung zwischen Juden und nichtjüdischen Polen nach dem Krieg. Vielen Dank.
Das war die Historikerin Agnieszka Wierzcholska über den Raub an jüdischem Eigentum in der polnischen Stadt Tarnów während des Holocaust. Sie hat diesen Vortrag am 20. September 2023 gehalten auf dem 54. Historikertag in Leipzig in der Sektion Raub und Holocaust in Europa, Akteure, Motive und Nachgeschichte. Aus dieser Sektion stammt auch unser zweiter Vortrag, den ihr jetzt hört. Er ist von dem Historiker Markus Roth. Und in ihm geht es um die Frage, wie in Polen, insbesondere seit 1989-90, mit ehemaligem jüdischen Besitz umgegangen wird. Er hat seinen Vortrag übrigens gehalten, bevor die regierende Peace-Partei in Polen im Oktober 2023 abgewählt wurde. Sein Vortrag hat den Titel »Schwieriges Erbe – Raub und Restitution in der polnischen Debatte seit 1989-90«.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir machen jetzt wieder einen Sprung zurück nach Polen sozusagen und gehen in die unmittelbare Gegenwart und in die letzten Jahre. Schwieriges Erbe, Raub und Restitution in der polnischen Debatte seit 1989-90 ist der Vortrag überschrieben. Im Sommer 2021 stellte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, der selbst gelernter Historiker ist, kategorisch fest, ich zitiere: Jeder der 300.000 Juden, die den Krieg überlebten, überlebte, weil er einen Polen traf. Und im Juni 2021 gab er nach dem EU-Gipfel entschlossen zu Protokoll: Solange ich Ministerpräsident bin, wird Polen mit Sicherheit nicht für deutsche Verbrechen bezahlen. Nicht einen Zloty, nicht einen Euro, nicht einen Dollar. Und er hätte hinzufügen können, das wird vielleicht deutlich in meinem Vortrag, nicht einen Schekel. Diese Äußerungen aus jüngster Zeit markieren zwei zentrale Punkte der gegenwärtigen Geschichtspolitik und der Restitutionspolitik der polnischen Regierung unter der PiS-Partei, also der Partei für Recht und Gerechtigkeit. Und beides hängt, das ist eine zentrale These meines Vortrags, eng miteinander zusammen. Und verkompliziert wird die Lage noch ein wenig oder ein wenig mehr durch die aktuellen Reparationsforderungen Polens an die Bundesrepublik Deutschland. Bevor ich auf die aktuelle Entwicklung und die Kontroversen der letzten Jahre eingehe, möchte ich kurz die rechtliche Ausgangsbasis für den Umgang mit ehemaligem Eigentum polnischer Jüdinnen und Juden skizzieren und zentrale Debatten der 1990er und 2000er Jahre, deren Folgen eben bis heute eine bedeutende Rolle spielen, zumindest kurz benennen. Ich kann sie nicht in Gänze detailliert nachzeichnen. Also zunächst zu den Ausgangsbedingungen. Der Holocaust, das war auch ein Raubzug, von dem eben viele profitierten. Der deutsche Staat, deutsche Besatzungsfunktionäre, SS-Männer und Polizisten, Privatleute, die einheimischen Bevölkerungen und so weiter. Das lässt sich relativ einfach darstellen und nachvollziehen. Nach dem Krieg und nach der Besatzung wird die Lage vor allem in Ostmitteleuropa dann erheblich komplizierter, denn auf den Vermögenstransfer während des Holocaust folgt in den Ländern des sowjetischen Einflussbereichs dann eine weitere Verschiebung der Eigentumsverhältnisse. Das heißt, was die Besatzungsmacht sich angeeignet hatte, ging nun in diesem Fall auf den polnischen Staat über. Und auch darüber hinaus wurden Immobilienbesitz, Betriebe, Landbesitz etc. in großem Stil verstaatlicht. Das heißt, die Frage des jüdischen Besitzes wurde, wie Dariusz Stolar schon vor einiger Zeit festgestellt hat, später eben Teil nach der Frage nach der Wiederherstellung des Privateigentums. Die Problemlage wurde durch weitere Faktoren verkompliziert, die ich nur kurz aufzählen möchte. Das sind die umfangreichen Kriegszerstörungen und der Wiederaufbau nach dem Krieg, die territorialen Verschiebungen Polens, der Umstand, dass von den mehr als 3 Millionen Jüdinnen und Juden aus der Vorkriegszeit die meisten ermordet worden waren und keine direkten Erben mehr vorhanden waren und schließlich auch häufige Eigentümerwechsel des Besitzes im Laufe der Jahrzehnte und spätere Neubebauungen. Mit dem Ende der Volksrepublik Polen 1989-90 kamen nun all diese Probleme erneut auf die Tagesordnung und sie konnten erstmals, wie auch die dunklen Bereiche der polnisch-jüdischen Beziehungen, offen diskutiert werden. Rechtlich ging es bei den Eigentumsfragen vor allem um die Eigentumsänderungen von 1945 bis 1990. Es wurden in den 1990er und 2000er Jahre zwar einige Anläufe unternommen, die Restitution oder Entschädigung des früheren Eigentums von Jüdinnen und Juden gesetzlich zu regeln, diese verliefen jedoch alle im Sande oder scheiterten am Votum des polnischen Präsidenten. Kritik an diesen Entwürfen entzündete sich in Polen und international daran, dass zum Beispiel die Entschädigungsquoten zu niedrig angesetzt gewesen seien, dass der Besitz der polnischen Staatsbürgerschaft zur Voraussetzung gemacht werden sollte oder dass komplizierte Verfahrensvorschriften vorgesehen waren. Vor allem die Staatsbürgerschaftsfrage rief einen internationalen Sturm der Kritik los, unter anderem von jüdischen Organisationen wie der World Jewish Restitution Organization, die ankündigte, gegen eine Aufnahme der ostmitteleuropäischen Länder in die NATO zu opponieren, wenn diese Vermögensfragen nicht zufriedenstellend geklärt würden. Und auch US-Kongressabgeordnete machten Druck auf die Clinton-Administration in dieser Zeit, dass diese wiederum Druck ausüben möge auf die polnische Regierung. In Polen war das Gefühl, falsch verstanden und behandelt zu werden, verbreitet, da eben das Gefühl da war, dass bei der Kritik nicht wahrgenommen würde, dass Polen unter deutscher Besatzung eben kein souveräner Staat gewesen ist und daher auch für den Raub des Eigentums der Jüdinnen und Juden nicht verantwortlich war und rein rechtlich betrachtet eben dafür dann auch nicht in der Pflicht stünde, Entschädigungszahlungen zu leisten. Und Verknüpfungen mit der Frage der NATO-Mitgliedschaft, die wies man sowieso empört zurück. Ja, überdies wurde bereits in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre die Frage aufgeworfen, warum Polen für die deutschen Verbrechen zahlen sollte. Mirosław Marek, Direktor des Reprivatisierungsbüros der Regierung, verwies auf ähnliche Regelungen für Polen, die infolge des Kriegs im Ausland lebten. Und Juden könnten nicht besser behandelt werden als diese Polen, die im Ausland lebten und auch Eigentum verloren hatten, so Marek. Er sagte, wir können den Juden auch nicht den Schaden rekompensieren, der ihnen durch die Nationalsozialisten zugefügt worden ist. Und 3 Jahre später erinnerte Marek Siewiec, der Chef des Nationalen Sicherheitsbüros, daran, wie kompliziert die Angelegenheit eben sei und dass man schon seit 10 Jahren trotz mehrerer Versuche keine Lösung gefunden habe. Er sagte, ich zitiere, 50 Jahre Geschichte lassen sich nicht so einfach rückgängig machen. So Siewiec im Interview mit der Gazeta Wyborcza. Und von extrem rechter Seite in Polen wurde auch Norman Finkelsteins Buch über eine vermeintliche Holocaust-Industrie ins Feld geführt. Die Juden stärken ihre Einflüsse, so überschrieb die rechte Zeitung Nasz Dziennik den Artikel, in dem auch das alte judenfeindliche Stereotyp der Geldgier bemüht wurde. Und in einem antisemitischen Artikel in Nasza Polska hieß es, die Juden hätten, Zitat, Appetit auf ein Drittel Polens. Auch von einer 4. Enteignung war die Rede. Dies ging einher mit sensationsheischenden Artikeln, die Ängste von Teilen der Bevölkerung schürten. Ein Beispiel sehen Sie hier. Solche Artikel wurden im Laufe der Zeit immer mal wieder veröffentlicht. Dieses Beispiel von 2008 aus der Boulevardzeitung Super Express illustriert das. Ich zitiere, ich habe Angst, dass sie mich aus meiner Wohnung werfen, heißt es hier in der Überschrift. Und unter anderem geht es eben um die Angst der hier abgebildeten 62-jährigen Frau aus dem Kurort Otwock in der Nähe Warschaus, die eben, so heißt es im Zeitungsbericht, fürchte, nun im Alter auf der Straße zu landen durch diese Eigentumsansprüche. Parallel zu dieser aufgeheizten Debatte oder den aufgeheizten Debatten Ende der 1990er Jahre berichteten Sensationspresse, die seriösen Zeitungen und extrem rechte Blätter immer wieder von zahlreichen Fällen, in denen Anwälte und Privatpersonen mithilfe gefälschter Unterlagen oder Druck und anderen halbseidenen Methoden die Rückgabe von Immobilien und anderen Gütern betrieben hätten. Beklagt wurde auch, dass selbst in seriösen Fällen oftmals eben irgendeine Organisation und nicht die rechtmäßigen Eigentümer profitieren würden. Also so die anonyme Organisation im Hintergrund sozusagen wurde da beklagt. Und judenfeindliche Legendenbildungen und tatsächliche Missbrauchsfälle waren hier oder sind hier bis heute eigentlich kaum auseinanderzuhalten. Und unabhängig davon, ob es sich da um tatsächliche oder nur erfundene Missbrauchsfälle gehandelt hat, haben solche Berichte natürlich die öffentliche Meinung sehr nachhaltig und stark beeinflusst. Ja, diese per se schon sehr schwer zu lösende Sachfrage spielte sich vor dem Hintergrund einiger emotional hoch aufgeladener internationaler und nationaler Debatten ab, indem es um Fragen nach polnischen Mittäterschaften, Nachkriegsantisemitismus, nichtjüdischen polnischen Profiteuren des Holocaust ging. Und die international erheblich gewachsene Sensibilisierung für offene Vermögensfragen aus dem Holocaust, die lasse ich hier außer Acht. Ich möchte nur kurz daran erinnern, die Diskussion um Raubgold, Versicherungspolicen, verwaiste Konten und so weiter, die international eine große Rolle spielten und viel in Bewegung gebracht haben. In diesem Kontext erhöhten auch Sammelklagen einiger Erben vor US-amerikanischen Gerichten den Druck auf die polnischen Regierungen erheblich. Ja, was hier jetzt mit Schwerpunkt auf die 1990er und Anfang der 2000er Jahre nur angerissen wurde, lässt sich grob gesagt eigentlich bis heute feststellen, dieses Muster, dass sozusagen politischer Druck und auch mitunter schrille Stimmen aus dem Ausland auf die polnische Regierung auf der einen Seite und eben Gegendruck gepaart mit noch schrilleren und mitunter auch antisemitischen Stimmen im Inland auf der anderen Seite sich so ein Kräftefeld sozusagen aufgemacht haben. Allerdings spielten auch, das hatte ich eingangs kurz schon erwähnt, seit Anfang der 2000er Jahre eine Reihe von Debatten über das polnisch-jüdische Verhältnis sowie geschichtspolitische Schritte vor allem der von der PiS geführten Regierung eine zunehmende Rolle. Diese Debatten, ich sagte schon, die kann ich jetzt hier und möchte ich hier auch gar nicht im Detail besprechen. Ich möchte sie lediglich in wenigen Stichpunkten kurz in Erinnerung rufen und beschränke mich da auf 3 Debatten, die sich alle an Büchern von Jan Tomasz Gross festgemacht haben. Die bekannteste und folgenreichste Debatte war sicherlich die über die Ermordung der Juden in Jedwabne im Juli 1941, wo Gross im Jahr 2000 in seinem Buch Nachbarn eben den Nachweis erbracht hat, dass diese Juden in Jedwabne von ihren nichtjüdischen polnischen Nachbarn ohne unmittelbare Beteiligung der Deutschen ermordet worden seien. In der 2. Debatte ging es um den polnischen Antisemitismus der Nachkriegszeit, der vor allem im Pogrom von Kielce im Sommer 1946 kulminierte, dem Gross Buch Angst von 2008 gewidmet war. Und es folgte dann 2011 eine weitere Debatte, die unmittelbar mit dem Thema dieser Sektion zusammenhängt, nämlich um die Frage des Raubs des Eigentums der Juden bzw. der Plünderung der Massengräber. Dies stand im Zentrum seines Buches Golden Harvest, die goldene Ernte. Also es ging mit Tim um die neuralgischen Punkte im polnisch-jüdischen Verhältnis während der deutschen Besatzung und unmittelbar danach. Gross kratzte nachhaltig an dem makellosen Selbstbild der polnischen Nation als Märtyrernation, das ein großer Teil der Gesellschaft teilte, nämlich das Bild, dass die Polinnen und Polen unter deutscher Besatzung einhellig Widerstand geleistet hätten und dass sie sich solidarisch mit den verfolgten Jüdinnen und Juden verhalten hätten. Das Bild, das Gross zeichnete, stand dem der PiS, aber nicht nur dem der PiS, diametral entgegen. In ihrer Regierungszeit reagierte die Partei Recht und Gerechtigkeit entsprechend mit geschichtspolitischen Initiativen. Der eine Strang, der spiegelt sich in dem eingangs genannten Zitat von Morawiecki über die Rettung aller überlebenden polnischen Jüdinnen und Juden durch nichtjüdische Polinnen und Polen. Das ist praktisch eine Gegenerzählung zur Thematisierung von polnischem Antisemitismus, die immer wieder dann bemüht wird, wenn polnischer Antisemitismus stärker zum Thema gemacht wird. Und das manifestierte sich, diese Gegenerzählung, 2016 unter anderem in der Gründung des Familie Ulmer Museums der Polen, die während des Zweiten Weltkriegs Juden gerettet haben, so der vollständige Titel des Museums, in Makowa in Südpolen. Und diese Retterinnen und Retter erfüllten, so Magdalena Sariusz, Sabine Stach und Katrin Stoll, eine Feigenblattfunktion. Der hier jedoch wichtigere zweite Strang ist eine repressive Geschichtspolitik, die mit Strafandrohungen, Mittelstreichungen und Entlassungen arbeitet. Und exemplarisch sei hier die sogenannte Lex Gross angeführt, die Novelle des Gesetzes über das Institut für Nationales Gedächtnis, das IPN, vom 26. Januar 2018. Darin heißt es unter anderem, ich zitiere, wer der polnischen Nation oder dem polnischen Staat öffentlich und faktenwidrig die Verantwortung oder eine Mitverantwortung für die vom deutschen Dritten Reich verübten nationalsozialistischen Verbrechen zuschreibt oder für andere Vergehen, welche Verbrechen gegen den Frieden, die Menschheit oder Kriegsverbrechen darstellen, oder wer auf eine andere Weise krass die Verantwortung der wirklichen Täter dieser Verbrechen verringert, dem droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren. Statt nun die kritische Holocaust-Forschung in Polen mundtot zu machen, wobei die Folgen hier noch nicht wirklich abzusehen ist, weil das ist ja noch ein Prozess, der in Gange ist, wie ja der Prozess gegen Barbara Engelking und Jan Grabowski im vergangenen Jahr gezeigt hat und auch Entlassungen anderer polnischer Kollegen andernorts in Lublin und so weiter zeigen. Also obwohl, statt eben die kritische Holocaust-Forschung mundtot zu machen, ernte die Regierung weltweiten Protest. Und eine Folge war davon eine wirklich empfindliche Störung des polnisch-israelischen Verhältnisses. Aus Israel kam scharfer Protest, weil man dort unter anderem befürchtete, dass mit diesem Gesetz eben auch Überlebende belangt würden, wenn diese sozusagen erzählen von Erfahrungen mit polnischem Antisemitismus während der Besatzungszeit oder auch in den Jahren nach der Besatzungszeit. Eine erhebliche Verschärfung erfuhr dieser polnisch-israelische Konflikt im Sommer 2021, als die polnische Regierung das Verwaltungsverfahrensrecht novellierte. Das heißt, dass rechtswidrige Behördenentscheidungen, die länger als 30 Jahre zurücklagen, also vor 1991, dann nicht mehr rückgängig zu machen seien, wenn sie Grundlage für den Erwerb weiterer Rechte, zum Beispiel von Eigentumsrechten, gewesen waren. Damit war zum einen ein dringend notwendiger Schritt getan, um Rechtssicherheit zu schaffen. Aber de facto bedeutete es auch, dass von Seiten der Nachfahren polnischer Jüdinnen und Juden vielfach eben Ansprüche auf Immobilien ihrer Vorfahren und andere Besitztitel nicht mehr geltend gemacht werden können. Dass die polnische Regierung diese Folgen nicht zum Anlass genommen hat, das Gesetzgebungsverfahren diplomatisch zu begleiten, das zeigte sich eben in den internationalen Reaktionen, die auf dem Fuße folgten. Hier war es vor allem, aber längst nicht nur, Israels Außenminister Lapid, der mit einer Reihe drastischer Äußerungen auffiel. Er sagte unter anderem, Polen ist heute Abend ein antidemokratisches und illiberales Land geworden, das die größte Tragödie der Menschheitsgeschichte nicht respektiert. dass so sein Kommentar, als Präsident Andrzej Duda das Gesetz dann unterzeichnet hat, dass es sozusagen auch Rechtskraft erlangt im Mitte August 2021. Und Polen habe, so Lapid weiter, ich zitiere, nicht zum ersten Mal ein antisemitisches und unethisches Gesetz erlassen. Und er fügte hinzu, die Tage sind vorbei, als Polen Juden ohne Konsequenzen Schaden zufügten. Also wirklich sehr, sehr scharfe Reaktionen, fernab von jeder diplomatischen Floskeln. Und in Polen folgten die Reaktionen, grob gesagt, dann auch dem bekannten Muster, das seit den 1990er Jahren funktionierte. Einige regierungskritische Journalisten monierten, dass Polen noch immer kein Restitutionsgesetz hatte und beklagten eben eine drohende Sprachlosigkeit im polnisch-israelischen Verhältnis. Von rechtskonservativer und rechtsradikaler Seite gab es Unterstützung für die Regierung. Antisemitische Äußerungen und auch entsprechende Aktionen wie die von der Młodzież Wszechpolska, der altpolnischen Jugend, einer nationalistischen und antidemokratischen Organisation, folgten. Sie platzierte Ende Juni 2021 hier diesen Schutthaufen vor der israelischen Botschaft und auf diesem Pappschild heißt es Otto Wasze Mienie, also hier ist euer Besitz, übersetzt. Und Newsweek Polska titelte, wer will einen polnisch-jüdischen Krieg, der Davidstern mit Streichhölzern, also zeigte sozusagen, wie brenzlig die Situation im Verhältnis war. Das ungelöste Problem, so heißt es in dem Artikel, der Reprivatisierung habe eben wieder internationale Konflikte verursacht. Und das Magazin warf die Frage auf, unter anderem, ob dies an der Unfähigkeit der PiS-Partei liege oder eben auch ein wahlkampftaktisches Spiel mit Antisemitismus sei. Dass die Vermögensfrage noch immer ungeregelt sei, hänge wesentlich mit einem anderen Komplex zusammen, so heißt es dort auch, nämlich dem des ehemals deutschen Eigentums. Das sei sozusagen der Elefant im Raum, über den niemand spreche. Das ist nochmal so ein eigener Debattenstrang, der sich sozusagen durch die Jahre auch durchzieht, ausgelöst Anfang der 2000er, vor allem durch, wenn sich viele bestimmt noch daran erinnern, durch die sogenannte preußische Treuhand, die die Frage des Eigentums der geflohenen und vertriebenen deutschen Bevölkerung zum Thema machte und da sozusagen auch wieder einen Zusammenhang herstellen wollte zum EU-Beitritt Polens und der Regelung dieser Frage. Ja, das war also sozusagen dieser Elefant im Raum, der eben im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre im Vorfeld des Beitritts dann zum Thema gemacht wurde, der durchaus in den Debatten dann damals eine große Rolle spielte, aber jetzt in der aktuellen nicht wirklich eine große Rolle spielt. Stattdessen lenkte die Regierung Morawiecki ein Jahr später, im September 2022, also vor ziemlich genau einem Jahr, den Blick auf Deutschland. Hatte Morawiecki im Jahr zuvor eben noch klargemacht, Polen werde nicht für deutsche Verbrechen bezahlen, was niemand forderte, erfolgte nun die bereits seit längerem angekündigte Forderung an Deutschland, eben für die deutschen Verbrechen in Polen zu zahlen. Und in der Rechnung, die eine Kommission unter der Leitung von Arkadiusz Mularczyk, einem Abgeordneten der PiS und Vertrauten von Jarosław Kaczynski, angestellt hatte, gingen auch rund drei Viertel der Folgen gingen zurück auf sogenannte demografische Verluste, das heißt auf ermordete Menschen. Und darunter waren eben auch die ermordeten polnischen Jüdinnen und Juden und womöglich eben auch ihr Besitz gefasst. Und das heißt, darauf hat jüngst auch Jan Grabowski zum Beispiel hingewiesen, dass unter diesen Forderungen zum Beispiel auch die toten jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner von Jedwabne gefasst waren. Und das ist nicht der einzige Fall sozusagen, also dass quasi da Fälle von polnischen Täterschaften dann da subsumiert werden und dann mit in die Rechnung aufgenommen werden in Reparationsforderungen an Deutschland. Ja, damit ist, und damit bin ich auch ziemlich am Ende, ein eigentlich kaum mehr zu entwirrendes Knäuel entstanden aus Restitutions-, Reparations- und Entschädigungsforderungen mit Polen, der Bundesrepublik Deutschland und Israel im Zentrum, aber auch den USA und anderen als wichtige Akteure, aus Verbrechen an nichtjüdischen Polen und deren weitgehendes Nichterinnern in Deutschland, aus polnischen Mittäterschaften bei Verbrechen gegen die Juden, Antisemitismus und Rettungswiderstand und schließlich eben auch immer wieder der Raub von Eigentum, Änderungen von Besitzverhältnissen und Restitutionsforderungen und Erwartungen. Herzlichen Dank.
Das war der Historiker Markus Roth über den Raub jüdischen Besitzes in Polen und wie damit heute umgegangen wird. Sein Vortrag und der Vortrag davor wurden beide gehalten am 20. September 2023 beim 54. Historikertag in Leipzig in der Sektion Raub und Holocaust in Europa, Akteure, Motive und Nachgeschichte.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.